Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft. Da waren wir wieder.
Wir haben es geschafft.
2 Wochen. So, wir haben heute, ich sehe, Gartenplanung mit Permakultur.
Genau, das ist das heutige Thema. Der Winter, den wir jetzt haben, wir befinden uns jetzt im Winter.
Und bevor ich es noch nicht gecheckt habe.
Der Winter ist so ein bisschen die, zum einen für viele die verlorene Zeit im Garten oder ja auch die vergessene Zeit ein bisschen, aber man kann im Winter durchaus Sachen im Garten machen. Aber was auch, für was sich der Winter oder die kälteren Monate auch sehr gut eignen, ist die Gartenplanung. Also man kann sich da einfach in diese Monate, wo eben nicht so viel zu tun ist im Garten, einfach einen Plan machen, was möchte man wann wie im kommenden Jahr oder im heurigen Jahr tun. Und die Frage ist dann oft, wie geht man das an? Wie geht man Gartenplanung an? Vor allem, wenn man jetzt nicht irgendwie was Einschlägiges studiert hat, wie Landschaftsplanung oder Landschaftsarchitektur, dann tut man sich vielleicht ein bisschen schwer. Und ich finde, dass da ganz tolle Tools dafür aus der Permakultur kommen.
Vielleicht nehmt sich zur Vorbereitung einen Zettel und einen Stift, dann seid schon mal gut dabei.
Genau. Permakultur, was heißt das überhaupt? Das setzt du zusammen aus den Worten Perma, für permanent, auf Dauer ausgelegt, und Culture, also das kommt aus dem Englischen, Kultur, das kommt von Agriculture. Das heißt, das sagt dann schon, woher das kommt. Das kommt eben aus der Landwirtschaft und aus dem Gartenbau. Die Frage ist da, wie können wir unsere Nahrung so produzieren, dass wir es auch noch in 5000 Jahren tun können? Also wirklich auf längerfristig ausgelegt. Diese Systeme, die die Permakultur bietet, oder diese Tools, die die Permakultur bietet, die werden heutzutage aber nicht mehr nur auf Landwirtschaft oder Gartenbau angewendet, sondern auch für Gestaltung sozialer Systeme verwendet. Das heißt, die Permakultur bietet einfach Gestaltungswerkzeuge für Systeme. Ich werde euch jetzt dann noch einfach kurz erklären, was so diese Grunddinge sind, die es in der Permakultur gibt, und dann auf 2 Tools konkreter eingehen. Das ist so ein Grundelement der Permakultur, ist die Permakulturethik. Das ist sozusagen das Herzstück der Permakultur. Das sind 3 Säulen. Das ist einmal Earth Care, also die Sorge um die Natur, die Sorge um den Planeten, die Sorge um die Erde auch, also vielleicht, wenn man es auch direkt nimmt, um die Erde unter unseren Füßen.
Mhm.
Dann People Care, die Sorge um die Menschen. Und dann die 3. Säule ist Fair Share. Da geht es darum, jeder erhält einen fairen Anteil. Und man kann es jetzt vergleichen mit den 3 Säulen der Nachhaltigkeit. Das ist eben ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Das heißt, Fair Share wäre in dem Sinne dann die ökonomischen Aspekte. Und das sorgt einfach schon, wie sozusagen diese Wirtschaft aus Sicht der Permakultur gesehen wird. Das heißt eben teilen und jeder erhält das, also den gerechten Anteil einfach. Es gibt dann noch weitere Systeme oder weitere Strukturen, die die Permakultur liefert. Zum Beispiel die Permakulturblume, die zeigt Bereiche auf, die man mitdenken soll, wenn man jetzt ein System gestalten will. Zum Beispiel Bildung und Kultur, verantwortlicher Umgang mit der Natur oder Gesundheit. Insgesamt 7 Bereiche, die da aufgelistet sind. Einfach damit man nichts vergisst, wenn man jetzt ein System sich überlegt oder plant und gestalten will. Und dann gibt es noch Permakulturprinzipien. Da gibt es zum Beispiel das Prinzip Energie sammeln und speichern oder plane Vermuster ins Detail oder verschwende nichts. Und ich glaube, dass wir diese Permakulturprinzipien dann vielleicht in den nächsten Episoden mal wieder mal uns genauer anschauen, was das vielleicht bei mir und auch bei der Eva, also bei den Eltern im Garten, wie das da vielleicht zufälligerweise sogar umgesetzt wird. Also weil wir haben jetzt beide keinen Garten, der nach Permakulturprinzipien geplant ist, aber ja, es geben sich einfach manchmal Sachen, die dann sehr gut, wenn man die Permakultur anschaut, einfach irgendwie, wenn man sich denkt, das habe ich eigentlich eh schon irgendwie da berücksichtigt. Ja, diese Dinge kann man alle nachlesen, beziehungsweise glaube eben, dass wir das wieder einfließen werden in den nächsten Episoden. Und weil es jetzt aber heute, gerade wenn wir jetzt nur im Winter sind, ein bisschen um dieses Thema Planung gehen soll, würde ich gern 2 Werkzeuge besprechen, die wirklich sehr auf diese Planung abzielen. Das ist zum einen die Sektorplanung und zum anderen die Zonierung. Also als erstes, wie die Eva schon gesagt hat, So müssen wir auch ein Papier schnappen. Ich empfehle da ein A3-Papier, weil das ist gut zum Händeln und also groß genug und klein genug gleichzeitig. Und einen Bleistift am besten. Und ein Radiergummi und Spitzer. Und vielleicht auch ein paar Farbstifte, das hilft auch immer ganz gut. Und als erstes zeichnet man sich die Grundstücksgrenzen mal auf. Also wie schaut das Grundstück aus, wo ich bin? Wenn man jetzt wirklich konkret ein Beet gestalten will, kann man das beim Beet auch machen, aber gerade die Sektorplanung, die ist ein bisschen größer, quasi größere Struktur angelegt, sollte man einfach mal sich das Grundstück anschauen. Im Internet findet man da so Pläne, das ist in Österreich, glaube ich, gibt es das pro Bundesland, irgendwie so eine Seite, wo man halt so Pläne sich anschauen kann und dann auch die Grundstücksgrenzen einblenden kann. Da kann man das einfach sich mal ausdrucken und auch abpausen, dann das ist das der leichteste Weg. In Oberösterreich zum Beispiel hast du die Seite Doris. Und ja, also einfach mal googeln, also das findest du sicher ganz gut im Internet. Dann zeichne ich eben die Grundstücksgrenzen da ab und dann kann man gerne gleich noch so fixe Elemente einzeichnen, wie zum Beispiel das Haus oder die Garage. Das ist einmal der Basisplan, von dem geht man mal aus. Das ist einmal der A3, also dieser weiße A3-Zettel, das sollte einfach einmal dieser Basisplan drauf sein. Und jetzt ist super, wenn man Transparentpapier sie nimmt. Also man kann da entweder einfach ein Backpapier nehmen oder es gibt auch in so Papierhandel ja auch so transparente Bögen oder so eben im A3-Format so wie heißt denn das?
Hauspapier. Was? Na.
Ja, da gibt es so einen Block, so Blöcke, genau. Blöcke mit Transparentpapier.
Wie heißt das?
Genau. Natürlich immer ein bisschen im gleichen Format. Und da kann man jetzt die verschiedenen Themen, die man quasi planen will für sein Grundstück, aufzeichnen, ohne dass man jetzt auf diesen Basisplan gleich drauf kritzelt und dann irgendwie zur Verwirrung kommt. Und dann kann man das immer wieder drauflegen und dann halt wieder wegtun und einen anderen Plan drauflegen. Also das hilft sehr gut bei dem Planen. Jetzt fangen wir an mit der Sektorplanung. Da nehme ich einfach eben einen transparenten A3-Bogen. Und Sektorplanung heißt, ich schaue mir an, welche mehr oder weniger unveränderlichen Gegebenheiten einfach für mein Grundstück vorliegen. Hast du eine Idee, was so unveränderliche Einflussfaktoren für einen Garten oder für das Grundstück sein können? Was relevant ist für die Gartengestaltung?
Also ich glaube, wenn du so einen Brunnen hast zum Beispiel, also so, oder meinst du jetzt einfach so Sachen, die du dann einfach wegstellen kannst, wenn du jetzt
was planst? Ja, gar nicht, sind gar nicht so Sachen, die man angreifen kann direkt teilweise, sondern es sind...
Ach so.
Es sind einfach Dinge, Gegebenheiten, mit denen ich quasi da leben muss. Im Garten.
Aha. Ja, wenn der Hang schief ist, dann kannst du nicht einfach so sagen, den legen wir jetzt um und dann ist er gerade.
Genau. Also Hangneigung ist zum Beispiel ein Ding, das man berücksichtigen
kann. Du hast ein Problem damit.
Ja. Ich habe einen sehr steilen Hang.
Also ich meine, das ist jetzt... kann man jetzt sehen, wie man will, aber also man kann einen Baum theoretisch auch außerheben und dann ist er nicht mehr da. Aber grundsätzlich würde ich einen Baum jetzt nicht unbedingt einfach ausgraben und den weg, damit ich meinen Garten anders planen kann. Dann integrierst du halt den Baum in die Planung und tut ja nicht weh. zum Beispiel.
Genau, also je nachdem, was man, wie groß man planen will oder wie viel man ändern will, kann man wirklich auch bei mir einzeichnen. Mhm. Wobei es eben bei der Sektorplanung eher wirklich um so äußere Einflüsse ergeht.
Wenn das Nachbarshaus daneben steht, was bei uns der Fall ist, dass der Schatten dann da drüber geht. Also wenn die Sonne hinterm Haus ist, dann hast du im Garten ja auch keine Sonne mehr und dann musst du da denken, welche Pflanzen du so brauchen jetzt dann nicht mehr so viel Sonne oder welche kämen damit klar, welche brauchen mehr Sonne, damit du das dann länger hast. Und
genau, also ein wichtiger Faktor, den man bei der Sektorplanung berücksichtigt, ist der Sonnenstand. Kann man auch im Internet recherchieren, wie das Sonnenfenster ist zu verschiedenen Tagen. Und das zeichnet man auch ein. Also das ist dann so ein Halbkreis oder Kreissegment, irgendwie, das man einzeichnet. Und das ist natürlich im Winter anders wie im Sommer. Und man schaut sich natürlich am besten die Tage an, wie es extrem ist. Das ist der 21.12., wo man den kürzesten Tag hat, also den geringsten Kreissegment, das geringste Kreissegment. Und das Sonnenfenster im Sommer, also ist am 21. Juni am größten, da hat man am meisten Sonne. Eben, das kann man im Internet auch recherchieren. wie das ausschaut. Da kann man dann einfach seine Adresse eingeben oder einfach auf der Karte seinen Standort suchen und dann sagt und den Tag auswählen und dann sagt es ihm eben an, wie groß, also wie das Sonnenfenster da ist.
Mhm. Mhm,
genau. Und eben, das hängt natürlich dann direkt zusammen mit dem Schatten.
Mhm.
Genau. Und das, eben, wo ist der Schatten, wo gibt es eher trockene Plätze, diese Faktoren so kann man auch einzeichnen. Und das war es mir vielleicht aus der Erfahrung. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dann frustrierend für die, die jetzt ganz frisch einen Garten haben und gleich alles ganz anders machen wollen. Aber eigentlich auch ein wichtiger Faktor in der Permakultur ist, also ein wichtiges Prinzip ist, beobachte und interagiere. Das heißt, eigentlich sollte man einfach mal ein Jahr sich den Garten anschauen und quasi beobachten, miterleben und schauen, wie sich das entwickelt oder eben, wo bleibt der Schnee liegen, wo ist eben heiß, wo fällt der Schatten hin. Das weiß man oft erst, wenn man das einmal zumindest ein Jahr mitbekommen hat. Oder teilweise auch sogar länger.
Was mir jetzt auch noch einfällt, aber das weiß ich nicht. Gibt's manchmal, also es gibt ja unterschiedliche Typen Erde und ja, Gras halt, aber es gibt, glaube ich, ja unterschiedliche Gärten, wo du sagen kannst, da ist der Boden unfruchtbarer als da drüben und da kann was anders besser wachsen als da. Und kann auch nur Einfluss sein.
Also das kann auch ein Einfluss sein. Da würde ich aber fast eine eigene Karte machen, damit wenn ich wirklich mich damit beschäftigen, wie ist die Bodenqualität. Da kann ich dann eben einzeichnen, eben wie du sagst, dass eben eher feuchter oder eben schattiger, dann ist ja bestimmte Pflanzen ja, bestimmte Pflanzenarten wegen des ganz gern. Oder da ist es heiß und trocken und der Boden ist sehr sandig, das sind auch wieder bestimmte Pflanzen. Und ja, das würde ich eben wirklich auf einer eigenen Karte, glaube ich, einzeichnen. Ich kann es da einzeichnen aus Sektorplanung, aber ich würde es eher von anderen Karten machen. Also einfach wieder einen Transparentbogen nehmen und da einfach dann diese besonderen Orte einzeichnen, sozusagen, wo die einem vielleicht schon auffallen sind, dass besondere Bodengegebenheiten sind. Oder vielleicht auch besondere Pflanzen wachsen. Also Brennnesseln zum Beispiel sind ein Indikator dafür, dass es sehr fruchtbar dort ist. Also das kann man auch anhand von den Pflanzen ganz gut sehen. Oder so Blumenwiesen wachsen oft eben dort, wo es eher wenig Nährstoffe gibt und eher ein bisschen trockener ist oder so. Also da kann man recherchieren, was heißen welche Pflanzen im Garten und einfach dann ein bisschen beobachten, wo wächst was. Und dann, ja, das ist sicher auch ganz spannend, ja. Fallen da noch irgendwelche äußeren Einflussfaktoren ein, die man jetzt nicht wirklich beeinflussen kann?
Wetterereignisse auch?
Genau, also Wind. So,
ja.
Also das ist einmal einer von den Hauptfaktoren, weil mit dem Wind ja, wie wir in der vorigen Episode besprochen haben, auch die Wolken kommen und das Wetter. Das heißt, ich trage auf dieser Sektorplanung ein, einmal, wo ist die Hauptrichtung, also die Hauptwindrichtung, von wo kommt das Wetter am meisten, ich mache einen fetten Pfeil. Und dann gibt es oft so, dass es manchmal so Wetterlagen gibt, wo dann der Wind auf einmal von woanders kommt. Und dann trage ich halt das mit kleineren Pfeilen vielleicht an oder merke halt eben an, weiß ich nicht, Sommerbrise oder so. Also es gibt dann gerade im Jahreszeitenverlauf, oft ist das dann auch zum Beispiel der warme Sommerwind, der kühle Wind im Sommer vielleicht irgendwie von woanders kommt, das ist jetzt eben diese Hauptwindrichtung. Und diesen kühlen Wind hätte ich aber ja gerne im Sommer gerne. Und wenn jetzt aber im Winter ein kalter Wind kommt, dann will ich ja nicht im Garten haben vielleicht. Der kommt vielleicht aber wieder von einer anderen Richtung. Und also könnte sein, das ist jetzt nicht, dass das immer so ist, aber das kann ich mir eben anschauen und überlegen. Und das hilft dann nämlich für den Punkt, wenn ich sage, okay, wo setze ich jetzt Bäume oder Hecken hin? Das kann ich dann so machen, dass ich diesen kühlen Wind im Sommer eben hineinleite in meinen Garten und den eben nicht verbaue, weil ich würde ihn ja in meinem Garten haben. Und in den kalten Winterwind, da pflanze ich davor eine Hecke, weil den will ich eben nicht drinnen haben. Oder eben einen heißen Wind im Sommer will ich vielleicht nicht eben haben und da pflanze ich dann eine Hecke davor. Also da kann man dann eben dann schauen, wie man mit dem umgeht. Aber wichtig ist, dass man mal diese grundlegenden Dinge weiß. Genau.
Kann auch so sein, dass du jetzt einen Baum hast und dann weißt du, dass dort, wenn du da drunter was pflanzt, dann kriegt es nicht jetzt so unbedingt hundertprozentig viel Regen ab, sodass dann voll drauf waschelt.
Genau, aber das kann ich irgendwie beeinflussen, indem ich den Baum beschneide und so. Also das, wie gesagt, da würde ich vielleicht wirklich ich würde diese Sektorplanung, das betrifft eben wirklich diese äußeren Einflüsse, eben wie Wind, Sonne, Schatten eben auch, vor allem wenn er vom Außen kommt oder vielleicht auf dem eigenen Haus, weil das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt verstehen. Dann ein Faktor ist auch noch die Aussicht, also wo habe ich vielleicht eine schöne Aussicht, die man eben nicht verbauen will, wo habe ich vielleicht eine schiere Betonwand, wo ich was davor haben will.
Dann die kann man aber auch in gewisser Weise beeinflussen.
Wenn es die Nachbarswand ist, dann nicht so. Aber ja,
ja, aber also, wenn du eine Betonwand da hinstößt und dann im Nachhinein das denkst, eigentlich so.
Aber das ist ja Aussicht, das ist okay. Außer von einem Grundstück dann. Aber ja. dann die Akustik ist auch noch ein Faktor. Also wo kommt vielleicht irgendwie ein Lärm vom Nachbar oder so oder ein Lärm von irgendeinem Betriebsgelände, das in der Nähe ist, oder woher vielleicht den Bach plätschern, und das möchte ich ja gerne auch hören. Damit kann ich dann auch analysieren, zum Beispiel, wo habe ich jetzt ein schönes Plätzchen für, wo ich so einen ruhigen Ort einrichten kann mit einer Hängematte oder so. Also deswegen ist der Faktor auch wichtig. Und dann kann ich mir eben auch noch überlegen, welche sonstigen äußeren Einflussfaktoren sind für mein Grundstück nur relevant. Also wie du zum Beispiel gesagt hast, eben die Hanglage kann man auch noch mit Höhenschichtlinien einzeichnen. Das kann man auch auf einem anderen Zettel machen, wenn einem das irgendwie, wenn man es einem zu viel wird, aber das kann man durchaus auf der Sektorplanung auch berücksichtigen. Da gibt es auch wieder im Internet, eben auf diese Seiten, wo man die Grundstücksgrenzen findet, kann man dann eigentlich, also zumindest bei der oberösterreichischen seit dem Doris, da kann man dann eben auch die Höhenschichtlinien sich einblenden lassen. Und wenn man das zum Beispiel auf Meterebene macht, also quasi jeder Höhenmeter ist eine Linie, dann kann man das dann auch wieder abpausen. Genau, also das ist mal die Sektorplanung. Das heißt nochmal zusammenfassend: Sonne, Schatten, Wind, Aussicht, Akustik, Hanglage, wenn man will. Und dann kann man überlegen, ob es sonst irgendwelche Einflussfaktoren gibt, die man gerne da drauf haben möchte. Zum Beispiel, ist bei uns weniger relevant, aber Permakultur ist zum Beispiel, also einer von den zwei Gründen ist in Australien zu Hause, da ist zum Beispiel Waldbrand ja ein häufiges Thema. Da kann ich mir eben auch überlegen, okay, wo gibt es vielleicht Waldbrandgefahr, von welcher Seite? Mhm. Eben für uns weniger relevant, hoffentlich. Das war jetzt eben die Sektorplanung. Jetzt gehen wir zur Zonierung. Zonierung ist ein weiteres Tool aus der Permakultur. Da nehmen wir wieder einen weiteren A3-Transparentbogen, legt ihn wieder auf mein Grundstück drauf, auf dem Basisplan, ohne den Sektorplan. Mhm. Und da mache ich jetzt eben die Zonierung. Zuerst überlege ich mir, wie ich mein Zonensystem aufsetzen will. Ich stelle mir diese übliche Zonierung vor, ich kann das aber anpassen an das, wie es für mich richtig oder stimmig ist, je nachdem, was ich auch planen will. Also vielleicht nur vorweg. Bei der Zonierung geht es darum, dass ich mir überlege und auch einzeichne auf einer Karte und das sichtbar mache, welche Bereiche in meinem Grundstück ich häufiger nutze oder pflegeintensiver sind oder einfach intensiver genutzt werden und welche weniger intensiv. Das bringt dann gewisse Aspekte mit sich. Und eben die übliche Zoneneinteilung ist einmal, fängt mit Zone 0 an. Das ist das Haus oder die Wohnung. Das wird meist mit Rot eingezeichnet. Das heißt, das ist der Punkt, wo am meisten Aktivität da ist, weil man halt die meiste Zeit vielleicht im Haus verbringt. Dann gibt es oft noch die Zone 0-0, das ist, wenn es wirklich dann um den Menschen selbst auch geht, also um die Einzelnen. Also das ist quasi, wie ist das Innenleben im Menschen, wie beschäftige ich mich mit den Menschen selbst. Das ist ja von so einem typischen Plan, wo man jetzt um sein Grundstück sich beschäftigt, weniger relevant, aber vielleicht für andere Systeme, die man gestalten will, für soziale Systeme gerade, ist das vielleicht dann schon von Interesse, also von Relevanz. Zum Beispiel, wenn man jetzt das System eines Unternehmens analysieren will, gibt es vielleicht wirklich ganz innen, wie geht es den Menschen in sich? Ja, das ist vielleicht Zone 0-0. Aber wie gesagt, für unsere Gartenplanung jetzt wenig relevant. Da ist eben Zone 0, Haus, Wohnung, das Kernstück sozusagen. Dann die Zone 1, das sind Bereiche, die intensive Pflege benötigen oder wo man halt öfter hingehen muss, vielleicht öfter am Tag. Das ist zum Beispiel der Küchengarten. Da will ich ja vielleicht zu Mittag und am Abend Kräuter mir holen oder so. Das wird orange eingezeichnet. Dann die Zone 2 ist weniger intensive Pflege. Da muss ich vielleicht ja, mehrmals die Woche, zwei, dreimal die Woche hin. Das ist ein Gemüsegarten oder ein Gewächshaus. Im Sommer vielleicht muss ich dann öfter hin zum Gießen, aber so, es ist einfach weniger wie jetzt der Kräutergarten, wo ich ja täglich vielleicht meine Kräuter holen will. Und das ist die Farbe gelb. Und die Zone 3 ist gelegentliche Pflege. Das ist ja, landwirtschaftliche Flächen mit Obst- und Nussbäumen oder die Tierhaltung. Es kommt natürlich darauf an, welche Tiere, aber wenn ich jetzt Händeln habe oder wie Kaninchen, da muss ich ja zweimal am Tag hin. Das ist dann vielleicht schon eher niedrigere Nummer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Schafe habe, die eigentlich sehr viel Zeit einfach alleine verbringen können, wo ich halt auch mal hinschauen muss, ob sie eh noch genug Wasser haben aus dem Tank oder so, dann ist das eben dann Zone 3. Das ist die Farbe grün. Zone 4 ist minimale Pflege, das ist Weideland, Feuer und Bauholz. Und dann die Zone 5, also die Zone 4 wäre dann so hellblau. Und die Zone 5, das wären Naturzonen, Wildnis, Ruheraum für Mensch und Natur. Und also wo man gar nichts macht eigentlich, sondern nur vielleicht hingeht, eben, um sich ein bisschen zu erholen. Das ist dann lila. Das ist was, wenn man jetzt eine Gartenplanung macht, was eher wenig vorkommt, diese Zone 5. Deswegen eben sollte man sich eben vorher überlegen, welche Abstufungen möchte ich machen. Generell gilt eben bei diesem grundsätzlichen System, das die Permakultur eben so vorschlägt, je höher die Ziffer, desto weniger muss ich dorthin für Pflege etc. Also Orientierung kann ich ja eben sagen, Zone 1 mindestens einmal pro Tag hin, Zone 2 mehrmals pro Woche, Zone 3 einmal pro Woche, Zone 4 einmal pro Monat, Zone 5 einmal pro Jahr. Ja. Eben je nachdem, was ich plane, können verschiedene Sachen sinnvoll sein. Wege kann ich dann auch einzeichnen. Die kann ich natürlich auch entsprechend der Zonierung dann auch anmalen. Das heißt, Wege, die ich öfter gehe, haben eine niedrige Zonierungsnummer. Wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag in die Arbeit gehe, dann ist dieser Weg aus dem Haus raus und aus meinem Grundstück raus, ist dann vielleicht auch dann die Farbe orange. Also das ist zumindest einmal am Tag. Wege, die ich selten gehe, ist dann mehr grün oder blau oder wie auch immer. Diese Zonierung kann ich auch machen, wenn ich jetzt die Einrichtung mir überlege für Küche oder für ganze Wohnung oder so. Also das kann ich jetzt auch für kleinere Systeme auch nutzen. Das muss ich nicht unbedingt fürs Grundstück machen. Wie gesagt, die Permakultur wird mittlerweile nicht mehr nur eingesetzt für Landwirtschaft und Garten. In einem ersten Schritt mache ich diese Zonierung mal für den Ist-Zustand. Also überlege mal, wie nutze ich jetzt heuer oder wie immer. Oder wie habe ich letztes Jahr jetzt die verschiedenen Bereiche genutzt. Und was hilft mir jetzt die Zonierung? Warum mache ich das? Ich erkenne mal, wo ich Dinge je nach Pflegeaufwand platzieren kann. Also wenn ich jetzt eben zum Beispiel sage, okay, möchte jetzt einen Gemüsegarten anlegen, sollte ich den eher wo machen, wo ich vielleicht eh schon immer wieder vorbeikomme, wo jetzt dann nicht weit gehen muss oder so. Ich meine, das ist eh logisch irgendwie, aber durch das veranschauliche mal das wirklich nur auf einer Karte auch. Zone 1 ist eben nahe beim Haus oder eben an Wegen, die ich ohnehin öfter gehe. Und Zone 5 weiter weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Pflanzen, da möchte ich einfach jeden Tag schauen, ob die Wasser brauchen, sollte die vielleicht irgendwie wo platzieren, wo ich eben eh jeden Tag vorbeigehe. Dann muss ich nicht extra daran denken, sondern mache ich es ja eh automatisch. Und denke mir, okay, passt meine Tomaten, die setze ich, oder die stelle jetzt die Tomaten dorthin, wo ich eben jeden Tag zur Arbeit gehe. Und wenn ich in der Früh sehe, sie sind halt ein bisschen vertrocknet, nicht vertrocknet, aber sie brauchen Wasser, dann kann ich dann gleich gießen. Oder wenn ich am Abend heimkomme, dann schaue ich automatisch, wenn ich vorbeigehe, dann, okay, da, die brauchen Wasser und gieße dann. Mhm. Ich kann aber auch ganz bewusst Dinge, die ich öfter besuchen muss, weiter weg tun vom Haus, damit, weil ich sagen will, okay, zumindest diese Strecke will ich einmal pro Tag gehen. Oder ich will einmal am Tag ein bisschen da mal Ruhe haben und ein bisschen durch diesen eher ja, natürlicheren Bereich gehen. Dann tue ich vielleicht was, wo ich eben hin muss, einfach da ans andere Ende vom Garten. Das kann ich ganz bewusst auch gestalten. Das heißt, man kann diese Regeln auch, wenn man es bewusst macht, auch ganz gut brechen, mehr oder weniger. Je nachdem, wie es halt für mich halt stimmig vorkommt. Ja, und gemeinsam hilft mir die Sektorenplanung und Zonierung eben bei den Überlegungen, wo tue ich jetzt Beete hin, wo tue ich eine Schaukel hin, wo tue ich eine Ruhezone hin. Eben Ruhezonen sollten eher dort sein, wo es eben von außen jetzt nicht lärmend ist, wo ich im Sommer einen Schatten habe. Dort vielleicht, wo im Sommer ein frischer Wind in meinen Garten kommt, da ist eine Ruhezone gut geeignet. Eben wie schon gesagt, ich will jetzt den frischen Sommerwind ja nicht den Weg versperren, da pflanze ich vielleicht dann keine Bäume oder Hecken hin. Ja, das war jetzt einfach eine kurze Einführung in diese zwei Gestaltungswerkzeuge der Permakultur. Und vielleicht nehmt euch einfach gleich noch jetzt nach dem Anhören vom Podcast gleich noch drei Zettel und fangt mal an zum Zeichnen. Das ist ganz eine lustige Beschäftigung. Und
guter Zeitvertreib. Und hilft euch am Garten. der wichtig ist für die Zukunft.
Wir würden zum Beispiel einzeichnen, wo man die Straßenbahn hört.
Die ist gerade wieder vorbei. Oh
Gott. Genau, also das ist ganz eine interessante Geschichte. Man kann das auch gern, zum Beispiel, wenn man zu zweit das Paar oder so das machen, also für sich überlegen möchte, wie man gemeinsam den Garten gestaltet, kann man das ja zu zweit machen, weil das dann vielleicht, wenn man miteinander redet drüber, dann kommt man vielleicht auch Sachen drauf, wie man, wie der andere den Garten auch wahrnimmt oder was der andere vielleicht schon kennt oder wie der andere den Garten schon kennengelernt hat. Diese Zonierung dann zum Beispiel, die kann ich dann auch im weiteren Schritt dann nochmal machen, im Sinne von, wie möchte ich, dass es in Zukunft ausschaut, ja? Welche Bereiche möchte ich in Zukunft öfter dann betreten? Dann habe ich quasi den Ist-Plan der Zonierung, wie es jetzt ist, und dann habe ich noch einen zweiten, eben so ein Transparentpapier, wo es dann drauf ist, wie soll es in Zukunft ausschauen, und dann weiß ich schon mal, wo ich welche Sachen vielleicht hinplatzieren kann. Das war es jetzt einmal von meiner Seite. Ich hoffe, es war wieder sehr interessant und brauchbar für euch. Und ja, viel Spaß beim Zeichnen.
Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder sonst irgendwas, schreibt es uns auf Instagram oder Facebook. Je nachdem, was euch lieber ist. Und ja, hoffentlich hören wir uns oder hört ihr uns wieder in 2 Wochen. Und danke fürs Zuhören und
bis bald.
Bis bald. Tschüss.